Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Wenn ihr meine Arbeit mögt und unterstützen möchtet, könnt ihr das via PayPal mit einer Spende oder mit einem kleinen Abo auf Steady tun. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und eine kleine Vorbemerkung zur heutigen Folge, eine Triggerwarnung. In der heutigen Folge spreche ich über Gewalt, sexuelle Gewalt und über Nazi-Verbrechen. Denn heute sprechen wir über Olga Benario. Sie war in der DDR tatsächlich recht bekannt. Sie wurde dort eben als ein Vorbild für den antifaschistischen Widerstand und Antifaschismus generell gefeiert. Sie war auf Briefmarken zu sehen. Es waren zahlreiche Schulen und Einrichtungen nach ihr benannt. In Westdeutschland war sie aber lange ziemlich unbekannt. Ja, und um mehr über sie zu erfahren, gehen wir also heute auf Spurensuche. Olga Benario wird 1908 in München als jüngstes Kind in eine jüdische Familie geboren. Ihr Bruder Otto ist 7 Jahre älter und der Vater, Leo Benario, ist ein angesehener sozialdemokratischer Anwalt mit einer Kanzlei. Der vertritt nicht nur gut situierte Mandanten, sondern er kümmert sich um Mittellose und auch um ArbeiterInnen. Oft macht er das pro bono und die Akten dieser Fälle, die bringt er nach Hause. Manchmal erzählt er am Esstisch darüber, manchmal gibt er die Akten aber auch seiner Tochter zu lesen. Die Mutter Eugenia, geborene Gutmann, stammt aus einer wohlhabenden Nürnberger Familie und Olga wächst in einem politisch wachen, aber zugleich sozial abgesicherten Elternhaus auf. Sie interessiert sich schon früh für gesellschaftliche Fragen und ihr Vater fördert das eben, indem er ihr diese Akten zu lesen gibt. Über verurteilte Linke, über politische Prozesse, über Klassenjustiz. Und damit legt er den Grundstein für die politische Weltanschauung seiner Tochter, vielleicht ohne zu ahnen, wie überzeugt seine Tochter Olga dafür später einmal eintreten würde. Mit noch nicht mal 15 Jahren schließt sich Olga Benario dann an die Schwabinger Gruppe der damals bereits illegalen kommunistischen Jugend an. Sie besucht das Münchner Luisengymnasium und beginnt dann nach der 10. Klasse eine Ausbildung zur Buchhändlerin, die sie aber abbricht. Stattdessen engagiert sie sich immer stärker politisch. Von 1921 bis 1923 ist sie schon Mitglied im Jungjüdischen Wanderbund und tritt dann bald darauf dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands bei. 1925, da ist sie 17 Jahre alt, geht sie mit ihrem späteren Lebensgefährten Otto Braun von München nach Berlin. Und auch dort engagiert sie sich sehr stark in kommunistischen Verbänden und sie arbeitet dann schließlich für die Kommunistische Partei Deutschlands, also für die KPD. Sie arbeitet in dieser Zeit als Stenotypistin, unter anderem für die Internationale ArbeiterInnenhilfe und die sowjetische Handelsvertretung. Das sind ja die turbulenten Jahre der Weimarer Republik, in denen die Nazis immer mächtiger werden und an die Macht drängen, an die aktive Macht drängen. Und KommunistInnen leben in dieser Zeit immer gefährlicher. Olga Benario ist gerade 18 Jahre alt, als sie im Oktober 1926 gemeinsam mit Otto Braun wegen des Verdachts auf Hochverrat verhaftet wird. Ihr Vater bietet ihr sogar an, sie juristisch zu verteidigen, aber Olga Benario lehnt das ab. Sie glaubt so fest an den Kommunismus und sie will sich bewusst von den Sozialdemokraten abgrenzen und damit auch von ihrem eigenen Vater. Sie hat Glück, weil sie nach 2 Monaten Haft wieder freikommt, denn die Behörden interessieren sich eigentlich viel mehr für Otto Braun. Der wird tatsächlich wegen Hochverrats und Spionage angeklagt und inhaftiert und dann wird er 1928 aber bei einer spektakulären Aktion befreit. Und eine der wichtigen Rollen bei dieser Befreiung spielt Olga Benario. Sie ist nämlich diejenige, die einen Besuchstermin mit Otto Braun vereinbart. Der findet am 11. April 1928 im Kriminalgericht Moabit in Berlin statt. Zunächst sieht alles nach einem normalen Besuchstermin aus. Dann stürmt aber eine bewaffnete Gruppe in dieses Gericht oder in diesen Raum, wo die beiden sich sehen. Und Diese bewaffnete Gruppe hält die Aufseher in Schach und Benario und Braun fliehen inmitten dieses Tumults. Sie werden dann sofort danach aus Deutschland in die Tschechoslowakei geschleust und von dort weiter nach Moskau. In Berlin ist Olga Benario jetzt ein Idol der kommunistischen Jugend. Diese Aktion macht wirklich Schlagzeilen damals und diese noch sehr junge Frau gilt als unheimlich mutig, entschlossen und kompromisslos. Und die Beziehung zu Braun, für die sie so viel riskiert hat, die endet allerdings einige Jahre später, nämlich 1931. Wie überzeugt Olga Benario da für ihre kommunistischen Ideale schon eintritt, das beschreibt auch ihre Tochter Anita rückblickend über ihre Mutter. Sie schreibt nämlich, Zitat, sie war eine überzeugte Kommunistin, die bereit war, im Kampf für die Weltrevolution jedes Opfer zu bringen. Zitat Ende. In Moskau arbeitet Olga Benario dann zunächst als technische Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale. Bereits wenige Monate nach ihrer Ankunft leitet sie schon die Abschlussveranstaltung des 5. Weltkongresses der Kommunistischen Jugend Internationale. Das sind also diese ganzen kommunistischen Organisationen, die es in dieser Zeit gibt. Und sie wird auch schon ins Zentralkomitee gewählt. Also sie legt innerhalb dieser kommunistischen Kreise einen enorm schnellen Aufstieg hin. Zu diesem Aufstieg gehört auch, dass sie 1929 oder 1930 auch eine erste militärische Ausbildung bekommt an einer Offiziersschule der sowjetischen Luftwaffe. Dort lernt sie Waffenkunde und Reiten und später bekommt sie sogar noch eine Ausbildung im Fallschirmspringen und im Fliegen. Zur gleichen Zeit ungefähr veröffentlicht sie auch ein Buch über ihre Arbeit in der kommunistischen Jugend. Und Anfang der 1930er Jahre, nachdem sie dieses Training bekommen hat und also anscheinend wirklich ja einen Aufstieg innerhalb dieser kommunistischen Organisationen hinlegt, da arbeitet Olga Benario mittlerweile unter Tarnnamen für die Kommunistische Jugendinternationale in Frankreich, vermutlich auch in England. Sie wird 1931 in Frankreich kurzzeitig verhaftet und dann eben nach Russland zurückgeschickt, abgeschoben. Und ihr Lebenslauf ist in dieser Zeit lückenhaft, weil sie zunehmend konspirativ arbeitet. 1933 ist natürlich in Europa, in Deutschland, ein einschneidendes Jahr. Adolf Hitler wird Reichskanzler und die Nazis übernehmen endgültig die Macht. Nur ein Jahr später stirbt Olga Benarios Vater Leo. Sie ist von ihrer Familie aber schon ziemlich entfremdet und wie weit man sich voneinander entfernt hat, das wird in seiner ganzen Tragik wenige Jahre später deutlich. Ende 1934 stellt man Olga Benario dann in Moskau Luis Carlos Prestes vor. Jetzt muss man einmal den Hintergrund dieses Brasilianers verstehen. Also Prestes ist in Brasilien geboren und aufgewachsen und zwar in ziemlich einfachen Verhältnissen. Er schafft es an die Militärakademie in Rio de Janeiro und dort betreibt er neben der militärischen Ausbildung auch ein Ingenieurstudium. Er realisiert aber bald wie viele andere, dass die höheren Dienstgrade und die bedeutenden Posten immer mit Vertretern der Oberschicht besetzt werden und dass Aufsteiger aus einfachen Verhältnissen einfach keine Chance haben. Und gegen diesen Klassismus gibt es immer mehr Unzufriedenheit im Land und ganz speziell eben auch in dieser Zeit im Militär. 1924 erheben sich dann schließlich mehrere brasilianische Militäreinheiten und auch Prestes nimmt daran teil. Und seine Einheit schlägt an der Grenze zu Paraguay eine stark überlegene reguläre Armeeeinheit, die eben nicht gemeutert hat. Und beflügelt von diesem Sieg schließen sich dann weitere revolutionäre Militäreinheiten an. Und unter Prestes Führung ziehen 1500 Mann auf einem langen Marsch durch den riesigen Nordosten von Brasilien. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Land. Ihr Ziel auf diesem Marsch ist es, die verarmte Landbevölkerung politisch aufzuklären und für ihre Sache zu begeistern. Das geht 2 Jahre lang so. In dieser Zeit zieht diese Kolonne zu Fuß durch diesen riesigen Nordosten. Sie legt insgesamt 25.000 Kilometer zurück. Das ist wirklich beeindruckend. Gleichzeitig ist es aber auch ein extremer Marsch, denn durch die Strapazen der Natur und die Angriffe des regulären brasilianischen Militärs, die immer wieder kommen, wird diese Kolonne auch enorm ausgedünnt. Nur etwa die Hälfte von diesen einst 1500 Mann leben dann noch, als die Coluna Prestes, so heißt sie, nach 2 Jahren schließlich aufgibt. Prestes wird in der brasilianischen Öffentlichkeit verehrt als Ritter der Hoffnung. Das ist der Titel, den man ihm gibt. Er ist BrasilianerInnen im Land bis heute sein Name ist ihnen ein Begriff. Und Ziel dieser Rebellion war eben eine Strukturreform des Landes. Nach dem Fehlschlag dieser Reformbemühungen lebte Prestes dann aber erst im Exil in Bolivien, dann in Argentinien und ab 1931 dann im Exil in Moskau. Und dort wird ihm also Olga Benario vorgestellt. Was bei Prestes auch beeindruckend ist und besonders ist, seine Mutter und seine Schwestern folgen ihm wiederholt ins Exil, bis nach Moskau. Die Kommunistische Internationale ist auf der Suche nach Verbündeten gegen den Faschismus in Deutschland und Italien. Und deshalb blickt sie ab 1934 interessiert auf Brasilien. Dort regiert der Diktator Getúlio Vargas. Und der sympathisiert mit dem Faschismus. Und deshalb blickt man aber in Moskau sehr interessiert auf diese Entwicklungen in Brasilien, wo sich ja ganz offenbar Unmut zusammengebraut hat. Und in Moskau denkt man jetzt, man braucht also einen geeigneten Mann, um diesen Unmut wirklich weiter zu stärken und um den Widerstand gegen den brasilianischen Diktator in geordnete Bahn zu lenken, damit man eben einen erfolgreichen Aufstand herbeiführen kann. Und der beste Mann dafür, so glaubt man in Moskau, sei Prestes. Deshalb will die Komintern ihn zurück nach Brasilien schicken, um also dort diesen Aufstand in die Wege zu leiten. Und er soll aber nicht allein nach Brasilien zurückreisen, sondern Olga Benario soll ihn begleiten, offiziell als seine Leibwächterin. Die beiden machen sich also auf den Weg nach Brasilien. Und jetzt ein paar Worte zu dieser Reise. Die dauerte 1934 eine halbe Ewigkeit. Olga Benario und Luis Carlos Prestes sind ja konspirativ unterwegs. Das heißt, sie können nicht einfach einen Direktflug oder eine direkte Schiffsreise unternehmen. Sie bewältigen ihre Reise deshalb mit der Eisenbahn, mit Fähren und mit Schiffen, mit dem Propellerflugzeug und einem Flugboot. Und die Route, die sieht so aus. Von Moskau, 650 Kilometer nach Leningrad, von dort weiter nach Helsinki, dann nach Stockholm, von dort weiter nach Kopenhagen, dann durch die Nordsee nach Bristol, von dort nach Amsterdam und dann weiter nach Paris. Nachdem sie in Paris länger auf gefälschte Papiere warten, fahren sie dann endlich von Brest mit dem Schiff nach New York, dann wieder 2000 Kilometer mit der Bahn bis nach Miami, von dort nach Panama, dann entlang der südamerikanischen Westküste nach Santiago de Chile, von dort ins benachbarte Argentinien und dann von Buenos Aires nach Montevideo, weiter gen Norden und schließlich nach Rio de Janeiro. Diese Reise dauert insgesamt 4 Monate. Wenn wir jetzt in so einem Agentenfilm wären, wo wir so eine Karte sehen, auf der die Reiseroute dann angezeigt wird, so mit Strichelchen, dann hätten wir jetzt ein ziemliches Spinnennetz über die Karte verteilt. Und der Jetlag, den die beiden auf dieser Reise hatten oder überhaupt, also dass man irgendwann auf dieser Reise muss man ja reisemüde werden. Aber offenbar passierte auf dieser Reise noch etwas. Olga Benario und Luis Carlos Prestes kommen sich näher. Die beiden reisen ja eigentlich unter der Tarnung als deutsch-portugiesisches Ehepaar und aus dieser Tarnung wird jetzt eine echte Beziehung. Und in ihren Briefen nennt Olga Benario ihren Partner später liebevoll Carly. In Rio de Janeiro angekommen, lernt Olga Benario ziemlich schnell Portugiesisch. Sie beherrscht außerdem schon neben dem Deutschen auch Französisch, Englisch und Russisch. Und in Rio trifft sie auch auf andere aus der Sowjetunion entsandte Berufsrevolutionäre. Darunter das Ehepaar Ewert, Elise Ewert, genannt Sabo, und ihr Ehemann Arthur Ewert. Der ist ein ehemaliger Reichstagsabgeordneter und sie alle gehören zu diesem Netzwerk der Komintern, das eben in Brasilien den Widerstand gegen das Regime organisieren soll. In konspirativen Wohnungen werden jetzt Pläne geschmiedet, Kontakte geknüpft, Strukturen aufgebaut, um einen Aufstand herbeizuführen. Dieser Aufstand bricht dann aber zu früh los, nämlich im November 1935. Und er scheitert sehr schnell. Die Führung überschätzt die Unterstützung in der Bevölkerung, die Zeit ist einfach noch nicht reif. Viele potenzielle Verbündete entpuppen sich eben doch nicht als UnterstützerInnen. Und die Regierungstruppen sind offenbar auch vorab informiert worden, vermutlich durch den Verrat eines kommunistischen Doppelagenten. Als die ersten Einheiten dann losschlagen, ist eigentlich direkt klar, dass der Aufstand keine Chance hat. Die Linken werden verfolgt und getötet. Es gibt eine wirklich große Verhaftungs- und Verfolgungs- und auch Tötungswelle. Prestes und Benario tauchen unter und Sabo und Arthur Ewert werden ziemlich schnell festgenommen. Das Ehepaar Ewert wird in Haft dann wirklich schwer gefoltert. Arthur Ewert erfährt körperliche Gewalt. Elise Ewert wird mit physischer und sexueller Gewalt gefoltert, während ihr Ehemann zusehen muss. Ihr Mann überlebt die Folter und Haft zwar, aber er wird psychisch krank. Nach dem Krieg wird er dann in die DDR geholt und lebt dort bis zu seinem Tod 1959 in einem Sanatorium. Im März 1936 werden dann auch Olga Benario und Luis Carlos Prestes aufgespürt und verhaftet. Es gibt eine Version dieser Verhaftung, nach der Prestes eigentlich von der Polizei erschossen werden sollte. Und Olga Benario schlüpfte in die Rolle der Leibwächterin und stellte sich vor ihn. Und was unklar ist, ist, ob sie schon wusste, dass sie schwanger war. Prestes wurde ganz offenbar bei dieser Verhaftung nicht erschossen. Die beiden wurden getrennt in Haft genommen. Und ihre Verhaftung war ihr letzter gemeinsamer Moment. Im September 1936 war mittlerweile ganz deutlich und klar, dass Olga Benario schwanger war. Sie war mittlerweile im siebten Monat. Und im siebten Monat wurde sie nun zusammen mit Sabo Ewert auf Anweisung von Diktator Vargas an Nazi-Deutschland ausgeliefert. Vargas hatte mit Deutschland verhandelt und hatte Hitler die beiden Frauen quasi zum Geschenk gemacht. Olga Benario ist also im siebten Monat schwanger, als sie an die Nazis ausgeliefert wird. Ihre Auslieferung löst in der internationalen kommunistischen Gemeinde Empörung aus. Die deutsche Regierung erreichen zahlreiche Bittschriften, die sich für Benario und Elise Ewert einsetzen, aber es nützt nichts. Die beiden werden am 21. September 1936 auf dem deutschen Schiff La Coruña eingeschifft und am 18. Oktober legt das Schiff dann in Hamburg an. Olga Benario und Sabo Ewert werden in das Frauengefängnis in der Barnimstraße in Berlin gebracht. Dort bringt Olga Benario am 27. November 1936 ihre Tochter Anita Leocadia zur Welt. Das war eine schwere Geburt. Olga Benario hatte einen Dammriss und brauchte einige Wochen, um sich gesundheitlich zu erholen. Und all das im Lazarett eines Frauengefängnisses. Ab der Geburt war ihr dann vor allem eines wichtig, ihre Tochter Anita so gut zu versorgen, wie es unter diesen Haftumständen ging. Olga Benario konnte ihre Tochter 14 Monate lang bei sich behalten. Im Januar 1938 wird es ihr dann weggenommen. Aus dieser Zeit in der Haft haben sich Briefe und Akten der Gestapo erhalten. Zum Beispiel dieses Brieftelegramm von Olga Benario an Luis Carlos Prestes, in dem sie ihn von den eigentlich freudigen Neuigkeiten unterrichtet. Sie schreibt am 28. November 1936 im Frauengefängnis in Berlin, Zitat, 27. November Tochter geboren, Küsse, deine Frau, Zitat Ende. Während ihrer Zeit im Gefängnis beharrte Olga Benario darauf, dass sie mit Luis Carlos Prestes verheiratet war. Das war eigentlich wichtig, weil sie dann durch die Ehe brasilianische Staatsbürgerin gewesen wäre und dann hätte sie eigentlich nicht ausgeliefert werden dürfen. Aber Olga Benario gibt in ihren Vernehmungen immer wieder an, dass sie Prestes in Moskau geheiratet hat, noch vor der Abreise gen Brasilien. Prestes erklärt dagegen in Verhören, man hätte in Frankreich geheiratet. Und keiner von beiden kann je einen behördlichen Nachweis erbringen. Vermutlich gab es gar keine Heirat, aber immerhin rettet Prestes durch die Anerkennung der Vaterschaft seine Tochter Anita Leocadia. Weil Luis Carlos Prestes die Vaterschaft anerkennt und ausdrücklich erklärt, übergibt die Gestapo die Tochter dann im Januar 1938 an Prestes Mutter Leocadia Prestes. Olga Benario erfuhr davon erst ganz kurz, bevor ihr das Kind weggenommen wurde. Also man hatte ihr im Vorfeld schon gesagt, dass man das Kind irgendwann wegnehmen würde, aber und sie wusste auch von den Bemühungen von Leocadia Prestes und wollte ihr Kind auch bei der Großmutter in sicheren Händen wissen. Aber sie hatte eben nicht damit gerechnet, dass eines Tages dann einfach die Zellentür aufgeht und man ihr mitteilt, dass sie ihr Kind jetzt sofort abgeben muss. Ohne eine Möglichkeit, sich zu verabschieden, ohne die Möglichkeit, die Großmutter überhaupt oder ihre Schwiegermutter überhaupt zu sehen. Und da bleibt ihr nur ganz eilig einige Notizen für Leocadia Prestes zu machen, wie sie dann mit ihrer Enkeltochter umgehen soll, also um sie über die Routinen und den Tagesablauf der kleinen Anita zu informieren. Olga Benario schreibt in diesen Notizen zum Beispiel über die Ernährung. Zitat: Dreimal täglich 200 Gramm Vollmilch aus der Flasche mit Sauger. Kein Zucker in die Milch, weil das zu dick macht. Temperatur der Milch so, dass die Flasche gegen das Augenlid gehalten nicht brennt. Und weiter: Sprache. Aa, aufs Töpfchen gehen. Nam Nam, essen. Ada Ada, spazieren gehen. Wau Wau, der Hund. Sie nennt ihren Teddybär Wau Wau. Die Mahlzeit um 10 Uhr abends muss ihr abgewöhnt werden. Vielleicht ist es besser, sie um 6 Uhr abends zu baden und ihr dann den Brei zu geben, damit sie lernt durchzuschlafen. Zitat Ende. Sie übergibt außerdem eine Liste mit Daten über die Entwicklung ihrer Tochter. Die stolze Mutter hat darin zum Beispiel verzeichnet 27.11.1936, das ist ja der Tag der Geburt, Gewicht 3800 Gramm, Länge 55 Zentimeter. 15.01.1937, 7 Wochen alt, 4330 Gramm, Durchfall. 13.08.1937, 36. Woche, 9000 Gramm, Länge 72 Zentimeter, sitzt frei. 24.09.1937, 42 Wochen, 9610 Gramm, macht gestützt erste Schritte. Und im Dezember 1937 wiegt die kleine Anita bereits 10.860 Gramm und die stolze Mutter schreibt daneben, geht frei. Leocadia Prestes rettet nicht nur die Enkeltochter aus den Fängen der Nazis, sie engagiert sich überhaupt sehr für Olga Benario. Während Olga mit Anita Leocadia in Haft ist, reist Großmutter Leocadia mit ihrer Tochter Lygia zweimal nach Berlin, darf aber weder Olga noch das Kind sehen. Sie schickt unermüdlich Briefe, Geld, Kleidung und Lebensmittel an Olga Benario ins Gefängnis. Das ist alles in der Gestapo-Akte zu Olga Benario kleinlich verzeichnet. Jedes Buch, jeder Brief, jedes Paket wird auf Zulässigkeit geprüft und wird notfalls zensiert. Während dieses Kampfes, das Kind frei zu bekommen, reist Leocadia Prestes sogar nach München, wo Olga Benarios Mutter Eugenia lebt. Aber die weist sie brüsk ab. Auch die Gestapo hatte sich an Olga Benarios Mutter Eugenia gewandt, aber die lehnt eben wirklich alles Linke und Kommunistische ab und sie wollte weder von ihrer Tochter noch von ihrer Enkeltochter irgendwas wissen. Sie machte auch keine Versuche, Olga Benario im Gefängnis zu besuchen. Das wirklich Tragische daran ist, dass Olga Benario zwar als Kommunistin 1936 verhaftet wurde, aber in späteren Jahren von der Gestapo immer darauf reduziert wird, dass sie Jüdin ist. Und damit gerät sie natürlich erst recht in die Nazi-Mordmaschinerie. Und auch Olga Benarios Familie ist jüdisch und so gerät eben auch ihre Mutter in die mörderischen Hände der Nazis. Während der Haft beharren die Nazis auch zunächst darauf, dass die beiden Revolutionärinnen Olga Benario und Elise Ewert sich nicht sehen dürfen. Olga Benario erwähnt ihre Freundin aber häufiger in ihren Briefen und 1937 kommt es dann doch zu einem kurzen Treffen der beiden Frauen. Dem anschließenden Brief, den Sabo Ewert an ihre Schwägerin Minna Ewert schreibt, können wir dann entnehmen, wie die beiden Frauen damals ungefähr aussahen, nachdem sie bereits mehrere Monate in Nazihaft verbracht hatten und nachdem Sabo Iwert auch die Folter in Berlin überlebt hatte. Es ist auch gut möglich, dass die Frauen von der Gestapo erneut gefoltert worden waren. Bei Olga Benario hielt man sich damit zumindest zurück, während sie ihr Kind stillte. Aber wir wissen, dass sie erneut verhört wurde, als ihr das Kind weggenommen wurde. Und da ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass Folter angewandt wurde. In ihrem Brief schreibt Sabo Iwert, Zitat, als Olga mich sah, war ihr erstes Wort, Mädel, wie siehst du aus? Da ich, seit ich in Deutschland bin, noch in keinen Spiegel gesehen habe, kann ich die Veränderung, die seit den Ereignissen im Gefängnis in Rio mit mir vorgegangen ist, nur ahnen. Aber ich brauche keinen Spiegel, um zu wissen, dass mein Haar lang und grau und strähnig geworden ist und mein Gesicht wüst und leer. Olga hingegen sieht sehr nett aus. Ja, schön. Im Vergleich zu den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft, die sie sehr mitgenommen hatte. Und sie hatte ja diese schwere Geburt. Das Gesicht ist zwar noch sehr schmal, aber die Figur ist etwas fülliger geworden, da sie das Kind nährt. Und ihr Aussehen erinnert an Madonnenbilder mit ihrem glatt gescheitelten Haar und den klaren blauen Augen. Nun aber das Kind, meine Liebe, ich habe nie etwas Niedlicheres gesehen. Ganz runde, tief veilchenblaue Guckeln und eine hochstehende, widerspenstige Locke oben auf dem Köpfchen, wie Fortuna. Zitat Ende. Man merkt richtig, wie das Kind für Sabo Iwert nach allem, was sie durchgemacht hat und was sie immer noch durchmacht, ein regelrechter Hoffnungsschimmer ist. Und dabei ist nicht mal klar, ob sie das Kind, ob sie Anita wirklich persönlich gesehen hat. Eigentlich ist es wahrscheinlicher, dass Olga Benario das Kind zum Treffen nicht mitbringen durfte und dass Sabo Iwert hier am Ende sogar nur ein Foto beschreibt. Aber dieses Treffen und dieses Foto bringen eine seltene Freude in diesen dunklen Alltag der Nazihaft. Und nachdem man Olga Benario das Kind weggenommen hat, scheint auf Seiten der Nazis aber keinerlei Interesse mehr zu bestehen, Olga Benario in der Haftanstalt zu behalten, wo sie eine vergleichsweise gute Versorgungslage hatte. Sie wird dann im Februar 1938 in das KZ Lichtenburg verlegt, wo sie Elise Iwert dann auch regelmäßig sieht, denn auch Elise Iwert wird verlegt. Und im Mai 1939 folgt dann die Einweisung in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Das KZ Ravensbrück ist das zentrale Frauenlager des NS-Systems. Später wird der Lagerkomplex noch erweitert. Es kommen Lager für Männer sowie für Mädchen und junge Frauen hinzu. Es liegt nördlich von Berlin und bis zur Befreiung 1945 sind dort mehr als 130.000 Menschen inhaftiert. Widerstandskämpferinnen, Kommunistinnen, Jüdinnen, Zeuginnen Jehovas, Sexarbeiterinnen, Sintize und Romja. Die Frauen müssen im Lager schwere Zwangsarbeit leisten. Sie werden geschlagen, gefoltert, sie werden medizinischen Experimenten ausgesetzt. Wer nicht an Hunger, Krankheit oder Erschöpfung stirbt, wird erschossen, vergiftet oder in den Gaskammern ermordet. In Ravensbrück wird Olga Benario von den Aufseherinnen mehrfach mit Einzelhaft und Essensentzug bestraft. Und während sie in der Gestapohaft überwiegend als gefährliche Kommunistin bezeichnet wurde, wird sie jetzt immer wieder als auf das Jüdischsein reduziert. Im Herbst 1939 wird sie noch einmal nach Berlin gebracht und dort verhört, aber sie macht erneut keine neuen Angaben. Sie will niemanden verraten, sie bleibt standhaft und deshalb schickt man sie zurück ins KZ Ravensbrück. Dort kommt sie nun aber nicht mehr in den politischen Block, wo sie als Kommunistin vorher inhaftiert war, sondern wird von der Häftlingslagerleitung zur Blockältesten im Judenblock bestimmt. Damit muss sie dafür sorgen, dass ihre Mitgefangenen jeden Morgen rechtzeitig um 4.30 Uhr zur Zählung antreten. Die Frauen mussten sich dabei in Fünferreihen aufstellen, die Arme eng am Körper, den Blick nach vorn gerichtet. Und als Blockälteste war es Olgas Aufgabe, den Block zu zählen und die Zahl dann an die Aufseherin zu melden. Währenddessen ging die Aufseherin und die anderen Wärterinnen gingen die Reihen ab und jede noch so kleine Abweichung wurde bestraft. Wenn eine Frau nicht stramm genug stand, wurde ihr ins Gesicht geschlagen. Andere wurden mit Stiefeltritten misshandelt oder von den Hunden der Aufseherin angefallen. Im Jahr 1939, am 8. November, gab es ja auch das missglückte Attentat von Georg Elser auf Adolf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller. Nachdem dieses Attentat gescheitert war, wurden laut Aussage einer Überlebenden, nämlich Ida Hirschkron, die jüdischen Häftlinge im KZ Ravensbrück im Zellblock 11 wochenlang eingesperrt und von der Aufseherin Emma Zimmer angeschrien und geschlagen. Die Überlebende Ida Hirschkron sagte später aus, Zitat, da wagte unsere Blockälteste Olga Benario Prestschis, die Zimmer zu ersuchen, diesen beinahe unerträglichen Zustand zu beenden. Die Zimmer schrie wie eine Verrückte und machte dem Lagerkommandanten Meldung wegen Meuterei. Zitat Ende. Olga Benario bekam dafür die Prügelstrafe. Verprügelt wurde sie auch, weil sie eine völlig entkräftete Frau zum Krankenrevier trug. Der diensthabende Arzt schlug auf Olga Benario ein und sie kam danach wochenlang in Isolationshaft. Die Zellen dieser Isolationshaft kann man kaum als Zellen bezeichnen. Das waren 2x2 Meter große Holzverschläge, die im Sommer drückend heiß und stickig wurden und im Winter eiskalt. Es war finster darin, denn es gab keine Fenster. Es gab nur eine Strohmatratze, auf die man sich kauern oder hinlegen konnte. Man bekam am Tag eine Scheibe Brot und einen Becher Ersatzkaffee. Wenn Olga Benario auf die Toilette musste, musste sie sich im Dunkeln an der Wand entlang zu einem Eimer vortasten. In einem ihrer letzten Briefe an Luis Carlos Prestschis schrieb sie, Zitat, ganz besonders habe ich hier gelernt, den wahren Wert alles Menschlichen zu erkennen. Zitat Ende. Trotz der unmenschlichen Bedingungen und der unmenschlichen Behandlung kümmerte sich Olga Benario immer wieder um ihre Mithäftlinge, ihre Mitgefangenen. Sie wandte sich ihnen auch auf eine andere Weise zu, denn aus der einzigen im Lager erlaubten Zeitung, dem Nazi-Blatt Völkischer Beobachter, schnitt sie kleine Landkarten aus. Und diese Landkarten setzte sie zu einem kleinen Atlas zusammen, um ihren Mitgefangenen ein bisschen zu erklären, ja, welche anderen Länder es auf der Welt gab. Dieser Atlas hat die Größe einer Zigarettenpackung und den kann man heute in der Gedenkstätte Ravensbrück besichtigen. Leocadia Prestschis tat wirklich alles in ihrer Macht Stehende, um die Schwiegertochter frei zu bekommen. Sie schaffte es tatsächlich, eine Ausreise nach Mexiko von den mexikanischen Behörden zusagen zu lassen. Also Mexiko war bereit, sie aufzunehmen, aber die Gestapo hatte nie vor, Olga Benario freizulassen. Ende April 1942 wird Olga Benario mit einem der ersten Transporte von Ravensbrück nach Bernburg gebracht. Dort wird sie im Rahmen der sogenannten Aktion 14F13 in der Gaskammer ermordet. In ihrer Kleidung versteckt Olga Benario einen letzten Zettel. Darauf steht, die letzte Stadt ist Dessau. Wir sollen uns ausziehen. Misshandelt worden sind wir nicht. Adieu. Die Gestapo gibt als Todesursache Herzversagen an. Die Todesnachricht wird an Olga Benarios Mutter Eugenia überbracht. Eugenia Benario und Olgas Bruder Otto werden ebenfalls Opfer der Nazis. Mutter Eugenia wird 1943 in Theresienstadt ermordet, Olgas Bruder Otto 1944 in Auschwitz. Carlos Prestschis wird 1937 wegen seiner Beteiligung am Aufstand zu 16 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt und lebt mehrere Jahre in Isolationshaft. Im April 1945 wird er dank einer Amnestie für politische Gefangene aus der Haft entlassen. Seine Mutter Leocadia ist bereits 1943 gestorben, also schon bald, nachdem sie die Freilassung ihrer Enkeltochter erkämpft hat. Die kleine Anita Leocadia wächst daraufhin bei Luis Carlos Prestschis Schwester Lygia auf. Seit 1941 hat Prestschis keine Briefe mehr von Olga Benario bekommen, aber erst nach seiner Freilassung erfährt er von ihrem Tod. Im Oktober 1945 sieht er dann zum ersten Mal seine Tochter Anita, die mittlerweile fast 9 Jahre alt ist. Prestschis engagiert sich in den Jahren danach weiter in der brasilianischen kommunistischen Partei. Er muss immer wieder jahrelang im Untergrund leben und heiratet 1951 mit mittlerweile 53 Jahren Maria Rodriguez Sobral. Die beiden haben gemeinsam 7 Kinder. Ab 1964 regiert in Brasilien wieder eine Militärdiktatur und Prestes muss erneut ins Exil nach Moskau fliehen. Erst 1979 kann er nach Brasilien zurückkehren. Er stirbt 1990 mit 92 Jahren. In der brasilianischen Geschichte ist er bis heute eine wirklich wichtige politische Figur und er taucht auch in der Kultur auf. Es gibt Bücher über ihn, Filme und der Poet Pablo Neruda hat ihm zum Beispiel das Gedicht Prestes von Brasilien gewidmet. Die Tochter Anita Leocadia Prestes studiert zunächst Chemie und schließt sich wie ihr Vater der Kommunistischen Partei Brasiliens an. Nach dem Militärputsch 1964 bekommt sie Berufsverbot, geht auch ins Exil nach Moskau und studiert dort politische Ökonomie. In den 1980er Jahren widmet sie sich dann dem Fach Geschichte und schreibt eine Dissertation über die Prestes-Kolonne, die ihr Vater einst führte. Anita Leocadia Prestes ist heute fast 90 Jahre alt, hat mittlerweile Schriften über beide Eltern verfasst und lebt in Rio de Janeiro. Olga Benario wurde zusammen mit Hilde Coppi und Lieselotte Herrmann in der Nachkriegszeit zu einem Symbol für die Mütter, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden, nachdem sie ihre Kinder im Frauengefängnis Barnimstraße zur Welt gebracht hatten. Besonders in der DDR wurde Olga Benarios Geschichte öffentlich erinnert. Dort gab es Schulen, Kindergärten und Straßen mit ihrem Namen. Olga Benario gehörte in der DDR zu einer der bekanntesten Widerstandskämpferinnen gegen den Nationalsozialismus. In Westdeutschland war sie lange kaum bekannt. In den letzten Jahren sind noch einige neue Erinnerungsorte an sie hinzugekommen. An der Gedenkstätte für das KZ Ravensbrück gibt es schon seit längerem eine Skulptur. Die erinnert an das Schicksal der vielen Frauen in diesem Lager und sie zeigt Olga Benario in dem Moment, als sie die entkräftete Frau zum Krankenrevier trug. Die Skulptur heißt Die Tragende und zeigt also diesen Moment der Menschlichkeit inmitten dieser Unmenschlichkeit der Nazis in diesem Lager. Im November 2022 wurde in München an Olga Benarios ehemaliger Schule in der Luisenstraße 7 auch eine Gedenktafel angebracht, im Rahmen des Projekts Erinnerungszeichen für Opfer des NS-Regimes. Und ein weiteres Zeichen des Erinnerns folgte im Mai 2023 in Berlin-Neukölln. Dort wurde vor ihrem ehemaligen Wohnhaus ein Stolperstein verlegt. Und zu diesem Anlass reiste ihre Tochter Anita Leocadia Prestes auch eigens aus Brasilien an. Dieser Stolperstein liegt jetzt vor dem Wohnhaus in der Innenstraße an der Ecke zur Donaustraße. Also wenn ihr mal in Berlin seid und in dieser Gegend seid, dann stattet ihr diesem Stolperstein vielleicht einen Besuch ab. Oder vielleicht seid ihr an dem ja auch schon mal zufällig vorbeigekommen und habt euch gefragt, wer Olga Benario war. Dann wisst ihr jetzt hoffentlich mehr über sie. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf Steady oder PayPal tun. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Gedanken zur heutigen Episode habt, meldet euch gern bei mir via feedback@herstorypod.de oder kontaktiert mich auf Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Ich verabschiede mich für heute. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen, spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst euch gut gehen. Thank you.